Ist die FSLN revolutionär? Voraussetzung. Der Grund, revolutionär zu sein, für Veränderungen zu kämpfen, liegt im Bestreben nach besseren Formen der Existenz. Und das Gesetz des Lebens ist der permanente Wandel. Aber durch das herrschende Festhalten an hinfälligen Formen der Machtausübung innerhalb der Organisation, durch die Krise der theoretischen Bedingungen und durch die Formen der internen Auseinandersetzungen drängen sich rationale Zweifel auf, ob die FSLN ein revolutionärer Zusammenschluss ist und, darüber hinaus, ob sie es irgendwann einmal war. Für einen Teil der Mitglieder der FSLN stellt das Festhalten an Ideen die Essenz des revolutionären Seins dar, obwohl diese Ideen durch die Realität in Frage gestellt und nicht kritisch überprüft wurden. Wir, die wir solche Glaubensparagraphen in Frage stellen, werden als Verräter, als Bourgeois oder Sozialdemokraten bezeichnet. Es ist notwendig, dass wir Sandinisten uns alle mit der grundsätzlichen Frage konfrontieren: Ist die FSLN revolutionär? Ich gehe von der These aus, dass die FSLN nicht so grundsätzlich revolutionär ist, wie wir gerne glauben würden. Wenn wir ihren Charakter als charismatisch analysieren, ihre Struktur als vertikal, ihre Konzeption von Macht als Beherrschung, ihre Ethik als autoritär und ihre Philosophie der Befreiung als limitiert analysieren, dann erkennt man, dass sich die FSLN nicht so sehr von jeder anderen politischen Kraft unterscheidet. Über die Konzeption von Macht. Es ist eine durch ein jedes Mitglied der FSLN belegte Tatsache, dass die politischen Beziehungen, die in ihrem Inneren existieren, ungleiche und hierarchische Beziehungen der Macht sind, bei denen einige befehlen und andere gehorchen. Dies konnte während des historischen Zeitraums des Lebens im Untergrund und des bewaffneten Kampfes gerechtfertigt werden und vielleicht auch während der ersten paar Jahre nach der Übernahme der Macht. Aber dasselbe ist 15 Jahre später, zu dem Zeitpunkt, an dem die Gruppe eine zivile und institutionalisierte Partei ist und eine demokratische Kraft darstellen will, ein Anachronismus und widersinnig. Die FSLN als politische Gruppe ist und war nie ein Raum von Gleichen, von Gleichwertigen, innerhalb derer alle ihre Mitglieder als Subjekte gesehen wurden, also als Personen, deren Fähigkeit zur Analyse, zur Teilnahme an Entscheidungen unter gleichen Bedingungen anerkannt wurde. Ebenso wenig ist und war sie ein Ort persönlicher Befreiung für ihre Mitglieder. Die in der FSLN vorherrschende Machtformel war klassisch dreidimensional und ähnelte der aller politischen Gruppen, die in der nicaraguanischen Geschichte und der Welt existierten. X erreicht, dass Y auf bestimmte Weise agiert, trotz des Widerstandes von Y. Die dritte Dimension Z ist der Mechanismus der Kontrolle, Gewalt eingeschlossen. Und vielleicht konnte dies vor dem Hintergrund der Existenz des charismatischen Fundaments der FSLN gar nicht anders sein. Das Charisma, sei es nun Gunst oder Gabe, ist die übernatürliche Qualität einer Persönlichkeit, die es vermag, sie für den Propheten, den Caudillo, den Chef oder den Führer zu halten. Die Verfassung der FSLN basiert auf der ausgefeilten Sprache, der Heldenhaftigkeit und Beispielhaftigkeit eines militärischen Führers, Sandino. Um seine Figur hat eine kleine Gruppe von Exegeten einen Diskurs der Erlösung und einen Kreis von Schülern konstruiert, der dann die FSLN organisierte. Vor dem Hintergrund, dass sie eine Untergrundsvereinigung mit einer Werteordnung und nicht nur mit objektiven Zielen war, nahm sie die Charakteristiken eines geschlossenen militärisch-religiösen Ordens an, bei der der Eintritt durch ein vorhergehendes Durchlaufen eines Novizenstatus bestimmt war. Die typischerweise charismatischen Züge einer religiösen Guerilla, die sich auch von irgendwelchen anderen bewaffneten Banden unterscheidet, wird von dem Sinn der Mission und der Selbstdefinition als freie Menschen bestimmt. Das heißt, sie weisen die gesetzten Regeln und jede Verbindung mit dem Alltäglichen zurück. In diesem Typ von Gruppe gibt es keine abstrakten rechtlichen Vorschriften, auch keine Anwendung des von ihr ausgelegten Rechts, sondern nur die Kreation von Recht und das von Fall zu Fall. Sie verachtet das rationale Wirtschaften von Tag zu Tag. Die Deckung der Bedürfnisse erfolgt einerseits durch Mäzene, Betteln und andererseits durch Beute. Es gibt keinerlei Sold noch Pfründe, nur Kameradschaftlichkeit und die gerechte Verteilung der so erlangten Subsistenzmittel durch die charismatische Führung, was nicht die Idee des traditionell Herrschaftlichen in sich trägt, aber die eines wohlwollenden Paternalismus. Im Fall der FSLN setzte sich diese Charakteristik, als sie an die staatliche Macht gelangte, in der Festschreibung fort, dass die Revolution die Quelle des Rechts sei. Und nach der Wahlniederlage in der sogenannten Piñata. Die Bestimmung der Nachfolge und Legitimität der Führenden, genauso wie die Auswahl der Kader, basierte auf der Qualifikation durch Charisma. Und das setzte sich zusammen aus der Gehorsamkeit der Anhänger in Verbindung mit ihrer Heldenhaftigkeit oder der Beispielhaftigkeit im Kampf gegen den Feind. Wie auch unter den ersten Christen setzt das Vorhergehende einen Prozess der Gruppenbildung emotionalen Charakters voraus. Geboren aus der Bedürftigkeit und der Unterdrückung ist das Charisma in den mit der Tradition verbundenen Epochen die größte revolutionäre Kraft, die mit der Mobilisierung pathetischer Gefühle operiert, der Leidenschaft für eine gemeinsame Sache. Die ebenso revolutionäre Kraft des Geistes, die mit kritischem Denken operiert, war in der Verfassung der FSLN nur von untergeordnetem Wert. Die FSLN erfand in Sandino einen Erlöser und in Carlos Fonseca einen Apostel, aber sie hatte keine Denker. Diese kollektivistische und heldenhafte Moral, also die absolute Aufgabe für eine gemeinsame Sache, der Opfergeist, die Kameradschaftlichkeit, diese Moral stellte einen Bruch mit der traditionellen und kolonialen Moral dar, die dazu diente, die Tugenden der Würde, der Ehre und der Loyalität gegenüber den Seinen zu stärken, eines unterjochten und ausgebeuteten Volkes. Das signifikanterweise als revolutionäre Mystik bezeichnete, wirkt in diesem Sinn subversiv auf die existente Ordnung, auch wenn sie aus einer autoritären Ethik resultierte. Für die autoritäre Ethik ist es die natürliche Eigenschaft des ethischen Verhaltens, dass sie auf etwas verweist, was über den Menschen hinausgeht. Das Fokussieren auf eine konkrete Person mit eigenen Interessen kann daher prinzipiell nicht moralbildend sein, da das Objekt dann ausschließlich das isolierte und egoistische Individuum wäre. In diesem Argument, basierend auf einem Trugbild, stimmen Priester, Kapitalisten und Revolutionäre perfekt überein. Weshalb für die Ersteren das Transzendentale, Gott oder Geld, und für die Letzteren das Vaterland, die Revolution ist. Das Ergebnis ist das gleiche. Ein Bewusstsein, das die Welt als Objekt betrachtet und die Menschen ohne einen ihnen innewohnenden Wert. Deshalb beantwortet die autoritäre Ethik die Frage danach, was gut oder schlecht ist, mit den Kategorien der Interessen der Autorität, nicht denen der Subjekte. Und deshalb bestimmen sie die Gehorsamkeit als herausragendste Tugend und die Ungehorsamkeit als kapitale Schuld. Das Resultat ist die Etablierung einer irrationalen Autorität, die nicht nur keine Kritik will, sondern sie sogar verbietet. Es ist also die Ethik der Herrschaft über Personen, die durch Furcht motiviert, und im Austausch für Gehorsamkeit die Hoffnung auf Erleichterung bietet. Das ist nicht mehr und nicht weniger als die Ethik der katholischen Kirche. In der FSLN hat sich dies als Disziplin vor der Autorität ausgedrückt. Eine gewohnheitsmäßige Gehorsamkeit ohne Widerstand noch Kritik, basierend auf einer symbiotischen Beziehung von Identität, die charakterisiert ist von der masochistischen Unterordnung des Anhängers und der ausbeuterischen Haltung des Dirigenten. Wenn auch auf Kosten seiner persönlichen Integrität, entdeckt der Geführte darin innere Sicherheit, indem er fühlt, dass er teilhat an der Macht der Autorität. Von dieser zurückgewiesen zu werden, bedeutet auf psychologischer Ebene, in den Schrecken des Nichts geschleudert zu werden. Auf der anderen Seite verwandeln sich die Leitenden in etwas Einzigartiges, weil sie das Privileg haben, nicht ein Mittel für etwas zu sein, sondern an ihren eigentlichen Selbstzweck gelangt zu sein. Jemand, der schafft und nicht geschaffen wurde, der Macht hat, die die anderen nicht erlangen können. Daher die Hochmütigkeit, die Präpotenz, der Messianismus und die Eigenmächtigkeit. Die auf diese Weise etablierte Herrschaft löste sich im Fall der FSLN von ihrem monokratischen Charakter durch die gemeinschaftliche Leitung, Direction Nationale. Aber diese Sache hatte nichts spezifisch Demokratisches. Es handelte sich um die vervielfachte Etablierung einer gleichen Position mit dem Recht auf ein wechselseitiges Veto, um so die Verantwortung unter diesen neuen Männern aufzuteilen, die Dominanz zu verringern und ebenso den Streit darüber zu lösen, wer der wahrhafte Führer sein sollte, um so die Einheit der Leitung aufrechtzuerhalten. Genau so hat die revolutionäre Mystik, die auf der einen Seite mit Blick auf die Moralisierung der Gesellschaft einen positiven Wert hat, auf der anderen Seite eine Mystik der Negierung der Individualität, der Personen und selbst des Lebens mit sich gebracht. Im Widerspruch zur Natur allen Lebens, deren Prinzip es ist, die eigene Existenz zu schützen und zu stärken. Im Namen der Transzendenz hin zu höheren Zielen töteten wir und wurden getötet durch die Parole »Freies Vaterland oder Sterben«. Die Rechte, die Kontras und die Gringos, mit denen uns die zweifelhafte Ehre verbindet, eine ähnliche Ethik zu teilen, taten das Ihrige dazu, sich auch als Kämpfer für die Freiheit zu verorten und überzogen uns mit einem Krieg niederer Intensität, der das Land verwüstete und uns alle zerstörte. Wenn auch die FSLN nicht der Vater des autoritären Bewusstseins ist, sondern dieses aus der allgemeinen patriarchalen Kultur resultiert, ist es legitim, sich zu fragen, ob sich eine Partei, die dies nicht einmal in Frage gestellt hat, als revolutionär bezeichnen kann. Um genau zu sein, sie hat das autoritäre Bewusstsein mit Fiktionen der des demokratischen Zentralismus gefestigt. Vielleicht kann uns all das erklären, weshalb die Assembla Sandinista weder die Direction Nationale jemals kontrollieren, noch sie darum bitten konnte, Rechenschaft abzulegen oder um Rat zu fragen. Oder weshalb wir irrationale Anweisungen befolgt haben, die schlichtweg blödsinnig oder ungerecht waren. Wir haben Selbstzensur betrieben, haben zugelassen, dass sie uns zensierten, waren grausam anderen gegenüber oder tolerierten die Grausamkeit uns selbst gegenüber, ohne uns zu entrüsten. Oder weshalb sich heute die Debatte personalisiert hat und man keine Argumente und Gedankengänge hört, sondern heftige Attacken und Anschuldigungen. Diese persönliche Loyalität und diese Moral des Dieners, die innerhalb der Frente als Herdentrieb bezeichnet wird, bewirken, dass die verschiedenen Konzeptionen, die sich aus den Strömungen ausdrücken, schon aus sich heraus als verdächtig erscheinen. Und da persönliche Autonomie in dem autoritären Bewusstsein der gesamten Frente Sandinista von niemandem akzeptiert wird und deshalb auch nicht die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu denken, als Möglichkeit vorhanden ist, so wird davon ausgegangen, dass dann, wenn jemand Positionen einnimmt, es durch die Anstiftung eines Dirigenten geschehen muss. Daraus resultiert die Heftigkeit und die Personalisierung der Attacken auf diejenigen, die die etablierten Dogmen und die maximale charismatische Autorität herausfordern. Die interne Krise ähnelt eher der in einer Kongregation von Gläubigen als der in einer revolutionären Partei, weil auf der einen Seite ein Schisma, die Uneinigkeit darüber, wer der wahrhaft charismatische Führer ist, droht, und auf der anderen Seite die Häresie, die Uneinigkeit über den Inhalt der Doktrin. Mit dem Ende der heroischen Epoche der Revolution und dadurch, dass die charismatische Herrschaft zur Routine wurde, löste sich die Autorität der Führenden durch den Verlust der magischen Kraft unter den Anhängern auf. Unter diesen leitenden Persönlichkeiten und Anhängern gibt es diejenigen, die die Versachlichung der politischen Kraft, die kritische Revision und die Anpassung an die Realität suchen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die das Profil des Nicht-Alltäglichen und Heldenhaften suchen, ein exklusives Monopol der Organisation reklamierend. Es handelt sich um die gesetzgebende Körperschaft, die Priesterklasse, die aus Gründen der persönlichen historischen Auszeichnung, des Alters, der Treue gegenüber der Tradition und entwickelten Sprache betont, der legitime und einzige Repräsentant des Sandinismus zu sein. Das sind diejenigen, die andere anklagen, Schreibtischrevolutionäre zu sein, und diejenigen, die Gewalt als Methode des Kampfes nicht ablehnen. Es sind diejenigen, die sich als treu gegenüber den Prinzipien deklarieren, ohne das Ärgernis einzugehen, diese zu überprüfen, ohne zu sehen, ob sie noch Gültigkeit haben. Es sind diejenigen, die die Unterteilung der Mitglieder in zwei Kategorien mit dem Ziel aufrechterhalten, die durch heroische Auszeichnung erworbenen Rechte zu wahren. Es sind diejenigen, die alle unsere Irrtümer rechtfertigen und uns dazu bringen, zu vermeiden, die persönliche Verantwortung in der nationalen Tragödie zu übernehmen, indem sie die einzige und ausschließliche Schuld auf die Gringos und die kollaborierende Bourgeoisie schieben. Wir stehen vor einer Versteinerung des Denkens und einer schrecklichen Verwirrung der Begriffe. Das Revolutionäre hat aufgehört, mit dem Gewaltsamen identifiziert zu werden. Und die Machtübernahme mit der Macht selber, mit den revolutionären Zielen. Als negative Tatsache besteht die Macht grundsätzlich darin, über das Leben anderer entscheiden zu können. In der Intervention mit Tatsachen, die bestimmen, umreißen, verbieten oder verunmöglichen. In diesem Sinn unterwirft derjenige, der die Macht hat, ordnet er unter, übt er Kontrolle aus, übertritt er reale und symbolische Werte, mit anderen Worten, beherrscht er. Und aus dieser Position heraus urteilt er, bestraft er und verzeiht er. Aber im positiven Sinn definiert sich Macht als Selbstbestätigung der Subjekte, um das Leben zu leben. Das heißt, es beinhaltet nicht die Unterdrückung anderer. Das ist die Macht, die die Unterdrückten erlangen wollten. Aber aufgrund der vorher aufgeführten Gründe hatte diese Idee keinen Platz in der sandinistischen Philosophie der Befreiung. Über die Philosophie der Befreiung. Die Idee der persönlichen Befreiung im Sinne der persönlichen Entwicklung hin zu einem Leben in Freiheit und Kreativität. Diese Idee der persönlichen Befreiung ist das Ergebnis des westlichen humanistischen Denkens. Die Betrachtung des Befreiungskampfes aus dem einstigen und eingeengten Blickwinkel des Klassenkampfes ließ die Integration eines solchen Konzeptes in den Sandinismus und ausgehend vom Sandinismus nicht zu, weil dessen zentraler Punkt die Verteilung des Reichtums war, die wirtschaftliche Einschränkung und der vulgäre Materialismus, die keinen Raum ließen für die Anthropologie, Ethnologie und die Psychologie, viel weniger noch für eine interdisziplinäre Analyse unserer Wirklichkeit und der Kultur, die wir ändern wollten. Die drei großen Kategorien, aus denen das Thema der Befreiung im lateinamerikanischen Denken hervorging und aus denen sich der Sandinismus gespeist hat, sind die der persönlichen Befreiung, die soziale Befreiung und die nationale Befreiung. Die Idee der sozialen Befreiung ist bekannt und schließt kulturelle, politische und ökonomische Aspekte ein. Sie bezieht sich auf die Notwendigkeit, die Individuen von den sozialen Strukturen der Unterdrückung zu befreien, vor allem von denjenigen Strukturen, die Diskriminierungen aufgrund der Klassenzugehörigkeit, des Geschlechts, der Rasse und der Staatsangehörigkeit kreieren und reproduzieren. Aber die soziale Befreiung muss auch von der nationalen Befreiung getrennt werden. Diese soziale Befreiung wird in unserem politischen Kontext als eine zweite Befreiung in Bezug auf den westlichen Imperialismus oder den Neokolonialismus verstanden. Aber in der Theorie ging die FSLN davon aus, dass der einzige Weg zur Befreiung der über eine Revolution war, die die nationale Befreiung garantieren sollte. Und zwar auf diese Weise, dass die Ziele der sozialen Befreiung an zweite Stelle rückten. Selbst wenn die bewussten oder unbewussten Erwartungen der Mehrheit dahin gingen, dass das grundlegende Ziel des revolutionären Projektes in der sozialen und persönlichen Befreiung liegen sollte. Tatsache ist, dass jedes Argument, das die Form annimmt, nur X kann den Weg der Befreiung sichern. Eine potenziell neue Form politischer und ideologischer Beherrschung mit sich bringt. Weil so eine exklusive Wahrheit festgelegt wird, unabhängig davon, dass viele der spezifischen Ziele der nationalen Befreiung notwendig und sinnvoll sind. Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Souveränität. Die sandinistische Identität baute sich so um das gemeinsame Ziel einer Gruppe von Individuen auf, die gemeinsam eines für sehr wertvoll hielten, die Nation. Aber ausgehend von dieser Idee der Einheit übertünchte man die Unterschiedlichkeit. Und es verbreitete sich die allgemeine Vorstellung von der totalen Assimilierung der verschiedenen sozialen Gruppen, aus der sich die Nation zusammensetzte, im Rahmen der bereits von der dominierenden Gruppe für die Gesamtheit der Gesellschaft festgelegten Werte. Und diese dominierende Gruppe waren Städter, erwachsene Männer und Mestizen. Deshalb sprach man dann auch von der Integration der Nation und meinte die Bauern, die Frauen, die ethnischen Gruppen und die Marginalisierten. Mit der Festlegung der nationalen Befreiung als das transzendentale und höchste Ziel der Revolution begann man, die persönlichen und gruppenspezifischen Erwartungen als Verirrungen und kleinbürgerliche Schwächen zu verachten. So, als sei die Nation ein abstraktes Objekt und keine historisch konkrete Bevölkerung. Wir sahen das Selbstverständliche nicht, nämlich, dass sich die Nation in erster Linie aus Männern und Frauen zusammensetzt, mehrheitlich entindianisierte Mestizen, aber mit indigener Kultur, aus ethnischen Minderheiten, die als solche ihre Forderungen formulieren, in ihrer Mehrheit Arme und Unterdrückte, und schließlich der nationalen Identität, als mittels eines Federstrichs und per Dekret Zelaya erklärte, dass von nun ab alle Welt Nicaraguaner seien. Alle diese Implikationen wurden von der FSLN nicht überblickt, da sie sich mit der These des einzigen Subjektes und den Privilegierten der Revolution verband, mit dem Proletariat, an dessen Karren sich die zweite Kraft, die Bauernschaft, hängen sollte. Alle weiteren Sektoren waren Verbündete der Klasse, die sie von der Bourgeoisie und dem Imperialismus befreien würde. Das Konzept der Massenavantgarde ist die Begleiterscheinung einer Vision, die weder die Verschiedenheit der existenten Subjekte noch ihre Autonomie anerkannt und sie der Kategorie des Volkes unterordnet. Indem sich die FSLN selbst als die Avantgarde der Arbeiterklasse verortete, hat sie nicht die umfassende Kapazität dieser Klasse, selbstständiges Objekt zu sein, anerkannt. Das heißt, sie als jemanden anerkannt, der Architekt seiner eigenen Befreiung sein soll und sein kann. So wurde sie zum permanenten Vormund des Volkes. Denn dieses erreichte niemals den Status des Erwachsenseins und war deshalb nicht in der Lage dazu, an Auseinandersetzungen um Entscheidungen teilzunehmen. Das führte dazu, dass der Nationalismus, wenn er auch ein großes Gewicht hat, für die soziale Befreiung und zur Weiterführung eines nicht zu beendenden Kampfes mit einem unvergleichlich größeren Feind unzureichend war. Deshalb garantiert der Nationalismus als Doktrin auf keine Weise aus sich selbst heraus die soziale und persönliche Befreiung. Die umfassende Vernachlässigung der Auseinandersetzung mit den Formen der Unterdrückung, die jedes Subjekt in seiner partikulären Existenz zu überwinden wünscht, führt zu einer Distanzierung des Subjekts von einem Projekt der Veränderung, bei dem es fühlt, dass es dieses weder einschließt noch berücksichtigt. Bauern, Frauen und Ethnien waren die ersten, die das fühlten. Und dies mit einer für die FSLN negativen Wahl 1990 ausdrückten. Als wäre das nicht genug, wird die Idee der nationalen Befreiung auch von konservativen und rechtsextremen Gruppen dazu benutzt, um Freiheit von dem zu bezeichnen, was sie unter unterdrückerischen Situationen oder Strukturen verstehen. Der Gebrauch des Dualismus vom Guten, die unterdrückte Nation, und Bösen, der unterdrückenden Nation, begünstigt seinerseits auf der einen Seite die Herausbildung eines Dogmas und des Autoritarismus, auf der anderen Seite die soziale Polarisierung oder Krieg. Eine neue allgemeine Vorstellung von der nationalen Befreiung muss die Befreiung von diesem Dualismus des Denkens voraussetzen. Aber dafür ist es unabdingbar, unsere Ideen von der menschlichen Veräußerlichung und der Konstituiertheit der Subjekte zu ändern. Abgesehen davon, dass die Komponente der Identität in den Befreiungstheorien ein bestimmender Faktor im Kampf um Befreiung ist, haben Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit bis in den gegenwärtigen Diskurs über Befreiung und Theorie der kulturellen Identität weiterhin zum größten Teil die männliche Version desselben reproduziert. Aber der Mensch ist keine asexuelle Abstraktion, nicht ungeschlechtlich. Aber man geht von einem männlichen Menschen oder männlichen Subjekt aus, von dem aus auf alle übrigen Menschen geschlossen wird. Die Frage der kulturellen Identität kann nicht von der Frage der Unterschiedlichkeit des Menschen getrennt werden. Denn die Unterschiedlichkeit liefert die Ausgangsbedingungen für die Identität. Das Nicht-Anerkennen der Verschiedenartigkeit der Subjekte, der fehlende Respekt gegenüber der Unterschiedlichkeit der Identitäten und Interessen führte zum Zusammenbruch des großen sozialen Konsenses, den die Revolution zu Beginn hatte. Ist die FSLN revolutionär? Die politische Praxis ließe mit Nein antworten. Und ihre Philosophie ist es auch nur teilweise. Auf jeden Fall scheiterte das enorme revolutionäre Potenzial der FSLN an den schrecklichen und widrigen Bedingungen, unter denen es sich entwickeln musste, und an der brutalen Aggression, die von den Gringos und ihrer lokalen Komplizen gegen Nicaragua losgetreten wurden, aber auch an ihren autoritären und patriarchalen Strukturen. Aber all das kann nicht in Frage stellen, dass die Sandinisten als Gruppe und als Individuen in der Geschichte des Landes die aktivsten, erfahrensten und opferbereitesten im Vorantreiben von Veränderungen waren und sind. Abgesehen von allen Defiziten der FSLN ist sie die politische Kraft, die etwas in der Geschichte des Landes Einzigartiges hervorgebracht hat. Die Übernahme der politischen Macht durch das Volk, den Generalkonsens bei dem Aufstand, die zivile Machtübergabe, das Scheitern der Konterrevolution, die Legung der Basis für die Demokratisierung des Landes, das Entstehen der Zivilgesellschaft, die Bestätigung der nationalen Identität, die Politisierung des gesamten Volkes und die Öffnung des Landes nach 50 Jahren Diktatur, genauso wie die 1000 lebendigen Erfahrungen, großen und kleinen, individuellen und kollektiven, die uns das unvergessliche Gefühl kennenlernten, den Himmel mit Händen zu greifen. Objektiv betrachtet hat die FSLN eine Veränderung in der Korrelation der Kräfte zwischen Unterdrückten und Unterdrückern hinterlassen, die nicht leicht geändert werden kann. Aber wenn sich die FSLN nicht selbst in dieser neuen Etappe ändert, kann sie zu einem rein politischen Zwischenspiel in dem historischen Prozess Nicaraguas werden. Positiv für die FSLN ist, dass sie eine politische Kraft ist, die innerhalb eines kurzen Zeitraums die Erfahrungen von These und Antithese der Macht durchlebte. Eine umfassende, kritische Reflexion könnte ihr dazu verhelfen, eine neue Synthese zu schaffen und damit die Möglichkeit, eine Alternative für soziale Veränderungen zu entwickeln. Aber dafür braucht man politische Aufrichtigkeit und intellektuelle Ehrenhaftigkeit. Einen offenen Geist und Courage. Wir Sandinisten dürfen weder die Diskussion fürchten, noch an ihr als Subjekte teilzuhaben. Das heißt, als Denkende und Kritiker eine Einstellung des Bewusstseins zu erreichen, die es erlaubt, das alte, autoritäre Bewusstsein zu demontieren. Vor der Veränderung zu flüchten oder aber sie zu verunmöglichen, heißt aufgegeben zu haben, revolutionär zu sein. Es ist, als fürchte man die Freiheit, den Humanismus und das Wissen. Wenn die autoritären Positionen und der Sektarismus vorherrschen, wird die FSLN ihren politischen Selbstmord begehen. Seit dem vergangenen Jahrhundert werden die großen Kämpfe weder im Namen der Rückkehr zu alten Rechten gefochten, noch mit der Absicht, den tausendjährigen Traum eines goldenen Zeitalters zu verwirklichen. Wie Foucault sagen würde, erwartet man weder den Imperator der Armen, noch das Reich der letzten Tage. Das, was gefordert wird und als Ziel im Leben dient, ist die konkrete Essenz des menschlichen Daseins und die Erfüllung seiner ihm innewohnenden Kraft. Es ist nicht mehr wichtig, ob es sich oder ob es sich nicht um eine Utopie handelt, sondern es ist ein sehr realer Prozess. Das alltägliche Leben als politischer Inhalt. Das Recht auf Leben, auf den Körper, auf Gesundheit, auf Glück, auf Befriedigung der Bedürfnisse. Das Recht, das zu entdecken, was einen selbst ausmacht und das, was man sein kann.